Also stell dir einfach mal für einen Moment eine richtig beschauliche, ruhige schwäbische Gemeinde vor. Ein Ort, wo wirklich jeder jeden kennt.
Ja, so ein richtiges Idyll eigentlich. Die Strukturen sind da ja über Generationen gewachsen.
Genau, alles geht seinen gewohnten Gang. Und dann wirklich praktisch über Nacht explodiert da die Einwohnerzahl.
Und zwar extrem. Da strömen plötzlich Menschen aus völlig fremden Kulturkreisen in den Ort.
Ja, und die Sprache klingt ganz anders, die Konfessionen prallen aufeinander. Stell dir mal deine eigene Straße vor, also dein eigenes Haus. Plötzlich zwingt dich die Verwaltung, da einfach fremde, traumatisierte Familien bei dir aufzunehmen.
Das ist ein absoluter Schock für so eine Dorfgemeinschaft.
Absolut. Ein harter, fast schon existenzieller Kampf um jeden Quadratmeter Wohnraum beginnt da. Um das tägliche Brot und nicht zuletzt auch um die eigene Identität. Und genau das ist die Situation, in die wir heute bei unserer Detailanalyse eintauchen.
Wir schauen uns nämlich an, wie aus diesem absoluten demografischen Schock eine komplett neue Gesellschaftsstruktur entstanden ist.
Dafür haben wir zwei wirklich hochinteressante historische Dokumente auf dem Tisch.
Genau, das sind die Plüderhäuser-Geschichtsblätter und zwar spezifisch die Ausgaben Nummer 19 und 20 von Karl Walter Ziegler.
Und die sind wirklich extrem detailliert.
Ja, die beschäftigen sich nämlich in aller Tiefe mit einem einzigen, aber gewaltigen Thema. Der Eingliederung der Vertriebenen und Flüchtlinge in Plüderhausen nach 1945.
Wir blenden heute auch ganz bewusst alles andere aus diesen Heften aus und fokussieren uns rein auf diese Mechanik von diesem historischen Kraftakt. Weil das wirkt ja auf den ersten Blick wie so reine lokale Historie aus dem Remstal.
Ist es aber nicht nur.
Richtig, im Grunde haben wir hier einen echten Mikrokosmos für eine der größten menschlichen Krisen der modernen Geschichte. Wir wollen heute echt entschlüsseln, wie diese dramatischen Jahre die DNA von diesem Ort unwiderruflich umgebaut haben.
Aber bevor wir uns da komplett in die schwäbische Provinz begeben, müssen wir vielleicht kurz klären, was da überhaupt passiert ist.
Ja, genau. Aus welcher Realität wurden diese Menschen denn überhaupt in dieses Dorf gespült?
Also um diese Wucht des Aufpralls zu verstehen, muss man sich echt die schiere Masse vor Augen führen. Wir sprechen hier über rund 14 Millionen Deutsche.
14 Millionen, das ist Wahnsinn.
Ja, 14 Millionen Menschen aus den Ostprovinzen, dem Sudetenland, Schlesien, Pommern und so weiter, die ihre Heimat verlassen mussten.
Und da gab es ja dieses Potsdamer Abkommen der Siegermächte 1945. Das hatte eigentlich einen Rahmen dafür vorgegeben.
Richtig. Die Formulierung da lautete, diese Umsiedlung solle in, und das ist jetzt ein Zitat, in geordneter und humaner Weise ablaufen.
Da muss ich direkt mal einhaken. Geordnet und human, wenn ich mir die Berichte aus der Zeit so durchlese, dann klingt da absolut gar nichts nach einem normalen Umzug. Das ließ sich doch eher wie ein kompletter logistischer Albtraum.
Ja, das greift eigentlich sogar noch zu kurz. Der Kontrast zwischen diesem bürokratischen Papier aus Potsdam und der grausamen Realität, der könnte echt nicht größer sein.
Weil es gab ja gar keine Kontrolle, oder?
Ordnet hätte. Die Menschen wurden oft in offene Güter oder Viehwaggons zusammengepfercht.
Viehwaggons?
Ja, und man muss sich das mal physisch vorstellen. Keine Toiletten, keine medizinische Versorgung, oft tagelang überhaupt kein Essen.
Und die waren ja auch extremen Wetterbedingungen völlig schutzlos ausgeliefert.
Genau. Und dazu kam dann auf der Strecke noch die ständige Bedrohung durch Plünderungen oder Misshandlungen.
Das Ausmaß wird einem ja eigentlich erst richtig klar, wenn man mal auf die Überlebensraten schaut. Rund 2,4 Millionen Menschen haben diese sogenannte Umsiedlung einfach nicht überlebt.
2,4 Millionen Tote, ja.
Und diejenigen, die diese Hölle überstanden haben, die kommen dann ab Februar 1946 in Plüderhausen an. Die Transporte kamen damals aus der sowjetischen Besatzungszone in Österreich rüber in die US-Zone.
Ja, genau. Und das ist ja der Punkt, wo es richtig kritisch wird.
Ja, genau. Weil da habe ich mich beim Lesen echt gefragt, wie das überhaupt funktionieren sollte. Diese völlig erschöpften Menschen treffen auf eine Gemeinde, die selbst schon absolut am Ende ist. Plüderhausen war da doch alles andere als so ein leeres, breites Auffangbecken.
Die Infrastruktur war dort faktisch bereits kollabiert. Also Plüderhausen war schon massiv überfüllt mit Evakuierten aus den zerbombten Großstädten. Vor allem aus Stuttgart, Mannheim und Kaiserslautern.
Es herrschte also absolute Mangelwirtschaft.
Ja, absolut. Es ging da ja nicht darum, dass irgendwie der Kaffee rationiert war. Es fehlte an den elementarsten Dingen. Betten, Medikamente, Kleidung.
Aber das allerdringendste Problem war ja das Essen, oder?
Genau, die Nahrungsmittelknappheit war das größte Problem.
Da bin ich in den Aufzeichnungen
über eine Anekdote gestolpert, die mir echt so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Und zwar im März 1945, also der Krieg war ja da noch nicht mal offiziell vorbei, fasst der Gemeinderat in Plüderhausen einen Beschluss.
Ah ja, der Gänsewasen.
Genau. Die entscheiden, den örtlichen Sportplatz, den sogenannten Gänsewasen, komplett umzupflügen, um dort Gemüse anzubauen. Denk mal an dein eigenes lokales Umfeld zu Hause. Wie verzweifelt muss eine Stadtverwaltung sein, dass sie dem Fußballverein den Rasen wegnimmt, um Kohl und Kartoffeln in den Strafraum zu pflanzen?
Der Mechanismus dahinter war schlicht und ergreifend nackte Panik vor dem Verhungern. Man darf echt nicht vergessen, in solchen Zeiten spielen Vereinstraditionen überhaupt keine Rolle mehr.
Aber es gab da wohl auch Proteste, oder?
Ja, die Akten zeigen, dass es durchaus Widerstand gab, also von der Hitlerjugend oder eben vom Sportverein. Aber die Verwaltung hat das einfach komplett beiseite gewischt.
Weil es einfach um Leben und Tod ging.
Genau, die Kausalität ist hier brutal. Wenn die Kalorien im Ort nicht reichen, um die Anwesenden am Leben zu halten, dann muss halt wirklich jeder Quadratmeter Boden irgendeinen essbaren Ertrag liefern.
Aber genau das ist doch der totale Zündstoff. Wenn schon das Essen so extrem knapp ist, dass man auf dem Fußballplatz ackern muss und dann rollen da Transporte mit hunderten weiteren hungrigen Menschen an. Wo sollen die denn alle schlafen? Man kann ja nicht einfach so mal schnell ein paar Wohnblocks aus dem Boden stampfen.
Konnte man auch nicht. Es gab weder das Material noch die Baukapazitäten dafür. Also griff der Staat zu Zwangseinweisungen.
Zwangseinweisungen?
Ja, und genau hier beginnt diese eigentliche soziale Zerreißprobe. Diese traumatisierten Neuankömmlinge wurden direkt in die privaten Wohnungen und Häuser der Alteingesessenen gesteckt.
Stell dir das mal wirklich bei dir zu Hause vor. Du sitzt in deinem Wohnzimmer, hast ohnehin schon Panik, wie du deine Kindersaat bekommst, und dann klopft es an der Tür und eine Behörde teilt dir mit, dass ab sofort eine vierköpfige fremde Familie aus dem Sudetenland bei dir in der Wohnung lebt.
Ja, die benutzen dann deine Küche, die laufen durch deinen Flur.
Da ist doch Konflikt total vorprogrammiert.
Absolut. Dieser erzwungene Eingriff in die absolute Privatsphäre sorgte für massive Verwerfungen im Ort. Albert Weitzmann, der im März 1946 zum Bürgermeister gewählt wurde, der stand da vor einem administrativen Trümmerhaufen.
Der war doch komplett verzweifelt, oder?
Und er flehte seinen Gemeinderat regelrecht um tatkräftige Unterstützung an. Man hat dann damals extra eine Wohnungskommission gegründet.
Ah ja, die Wohnungskommission.
Die sollte diese undankbare Aufgabe übernehmen, den spärlichen Wohnraum auszumessen und zuzuteilen.
Ich habe gelesen, dass diese Kommission förmlich implodiert ist. Das war wohl der absolut unbeliebteste Job, den man im Nachkriegsdeutschland so haben konnte.
Die soziale Ächtung für diese Leute war enorm. Wer in dieser Kommission saß, der musste seinen eigenen Nachbarn vorschreiben, welche Zimmer sie räumen müssen.
Krass.
Ja, und der Druck, die Wut und die Feindseligkeit aus der eigenen Bevölkerung, die waren so toxisch, dass fast alle Gemeinderäte schlichtweg einknickten und von ihren Ämtern zurücktraten.
Die haben einfach aufgegeben.
Die hielten diesen ständigen Kleinkrieg nicht mehr aus. Es gab lediglich einen einzigen Mann, den Gemeinderat Otto Steindl, der blieb auf seinem Posten. Alle anderen warfen das Handtuch.
Das ist ja ein kompletter politischer Kollaps auf lokaler Ebene nur wegen Wohnraum. Wahnsinn. Und diese extreme physische Enge, die befeuert natürlich dann sofort den nächsten Konfliktherd.
Klar, man hockt aufeinander.
Ja, weil wenn man schon unfreiwillig zusammen in einer winzigen Küche sitzt, dann fällt einem natürlich alles auf, was den anderen irgendwie fremd macht. Vor allem die Sprache und die Herkunft und die Art, wie damals über diese Menschen geredet wurde, die zeigt ja auch sehr deutlich, wie vergiftet das Klima eigentlich war.
Ja, die Geschichtsblätter analysieren das sehr präzise. Die Sprache war da nicht nur ein Spiegel der Spannungen, sie war regelrecht ein Werkzeug. Im offiziellen und inoffiziellen Gebrauch wurden die Ankommenden ja durchgehend als Flüchtlinge bezeichnet.
Und da habe ich mich beim Lesen echt gefragt, warum das von den Betroffenen als so verletzend wahrgenommen wurde. Ich meine, wenn ich alles zurücklasse, bin ich doch faktisch auf der Flucht, oder nicht?
Der entscheidende Unterschied liegt da im Auslöser. Ein Flüchtling, das assoziierte man damals mit jemandem, der aus einer momentanen Gefahrensituation herausflieht. Also vielleicht temporär.
Ah, verstehe.
Diese Menschen hier aber wurden systematisch, staatlich gewollt und gewaltsam aus ihren jahrhundertealten Heimatgebieten vertrieben. Sie wurden enteignet und ausgewiesen. Sie empfanden den Begriff Flüchtling daher als totale Abwertung ihres massiven Unrechts.
Das leuchtet ein.
Die Behörden spürten diesen Unmut dann auch irgendwann und versuchten, den Begriff auszutauschen. Die Verwaltung erfand dann das Wort Neubürger.
Neubürger? Das ist ja fast schon zynisch. Also Neubürger, das klingt für unsere Ohren heute total fortschrittlich. Irgendwie wie so ein freundliches Willkommenspaket vom Einwohnermeldeamt.
Ja, heute vielleicht.
Aber im historischen Kontext? Also für mich fühlt sich das voll an wie so moderne Unternehmenskommunikation. Das ist ja so, als würde eine Firma die halbe Belegschaft feuern und das Ganze dann strategisches Right-Sizing nennen. Einfach ein bürokratisches Pflaster über einer klaffenden, blutenden Wunde. Wollte man damit dieses Trauma der Vertreibung einfach unsichtbar machen?
Genauso wurde es von den Betroffenen jedenfalls empfunden. Der Begriff Neubürger glättete einfach diese raue Realität. Er ignorierte den Schmerz, den Verlust der Heimat und den gewaltsamen Prozess, der sie überhaupt erst in dieses schwäbische Dorf gebracht hatte.
Das macht echt Sinn.
Interessanterweise war es dann die katholische Kirche, die als erste in ihren offiziellen Dokumenten den Begriff verwendete, der der Lebensrealität auch wirklich entsprach. Sie sprachen von Heimatvertriebenen. Ein Wort, das absolut nichts beschönigt.
Heimatvertriebene. Ja, das trifft es. Und da wir gerade die katholische Kirche ansprechen, das ist ja der nächste gigantische Reibungspunkt, den ich in den Texten gefunden habe. Wir reden hier ja über Plüderhausen, also tiefste Schwaben. Soweit ich weiß, gab es dort bis zum Kriegsende so gut wie gar keine Katholiken, oder?
Fast null. Das war eine historisch gewachsene, tief protestantisch geprägte, sehr homogene Gesellschaft. Aber die Vertriebenen, speziell die Sudetendeutschen und die Ungarndeutschen, die brachten eine extrem tief verwurzelte katholische Prägung mit in den Ort.
Und plötzlich stand diese protestantische Gemeinde vor der Frage, wie man da hunderte, bald tausende Menschen mit einer völlig anderen Glaubenspraxis integriert.
Genau. Am Anfang war das wohl pure Improvisation.
Ja, da wurden doch die ersten katholischen Gottesdienste in diesem Feierraum der örtlichen Schlossgartenschule abgehalten. Stell dir das vor, man quetscht sich da sonntags zwischen die Schulbänke, um seinen Glauben zu praktizieren. Aber bei den Massen an Menschen, die da stetig nachkamen, muss das doch logistisch irgendwann komplett aus dem Ruder gelaufen sein.
Ja, die Räumlichkeiten platzten wirklich aus allen Nähten. Bereits im Sommer 1946 war die Situation in der Schule absolut nicht mehr tragbar. Die Lösung, die dann gefunden wurde, die ist aus religionshistorischer und auch gesellschaftlicher Sicht echt bemerkenswert.
Was haben die gemacht?
Im Juli 1946 wandte sich das katholische Stadtpfarreramt Schorndorf an die evangelische Gemeinde in Plüderhausen. Mit der ganz formellen Bitte, die evangelische St. Margaretenkirche für katholische Messen mitnutzen zu dürfen.
Lass mich raten, in einer Zeit, in der man sich um jede einzelne Kartoffel streitet, hat der Gemeinderat das doch bestimmt sofort abgelehnt, oder?
Im Gegenteil. Die evangelische Kirchengemeinde stimmte zu. Sie öffnete ihre Türen für die Katholiken.
Warte mal, das finde ich jetzt echt erstaunlich. Man streitet sich also um den Platz am Herd, aber teilt sich den Altar.
Ja, verrückt, oder?
Ich stelle mir das echt wie so ein spirituelles Timesharing-Modell vor. Sonntagmorgens ist da der protestantische Gottesdienst und nachmittags dann die katholische Messe. Alles unter demselben Dach. Für ein Land, das damals ja extrem von tiefen konfessionellen Gräben und Vorurteilen durchzogen war, ist das doch ein unfassbar fortschrittlicher Pragmatismus.
Das war ein enormer Akt brüderlicher Hilfe, der die soziale Temperatur im Ort echt deutlich gesenkt hat. Und hier spielte auch eine zentrale Figur eine ganz große Rolle. Kurator Josef Degelmann.
Wer war das genau?
Er wurde 1946 als Seelsorger für die Katholiken nach Plüderhausen geschickt. Und Degelmann war nicht einfach nur ein Priester, der Messen las. Er funktionierte wie so ein sozialer Klebstoff in der Gemeinde.
Okay.
Er gab diesen völlig entwurzelten Menschen, die ja alles verloren hatten, wieder eine geistige Ankererkennung. Und er blieb auch. Er baute später die eigene Pfarrei Herz Jesu auf und betreute die Gemeinde ganze 41 Jahre lang, also bis zu seinem Tod 1987.
Das ist natürlich extrem wichtig für die seelische Stabilität dieser Leute. Aber irgendwann reicht es halt nicht mehr nur, den Kirchenraum zu teilen oder sonntags Trost zu spenden. Die Kausalitätskette geht ja weiter.
Klar, das Alltagsleben dringt.
Die Kinder müssen ja in die Schule. Die Familien brauchen langfristig Wohnungen, richtige Jobs, eine echte Perspektive. Die bloßen Zahlen in den Dokumenten, die jagen einem ja Schauer über den Rücken. Die Schulkinderzahl explodiert bis Dezember 1946 von 282 auf 480.
Fast eine Verdoppelung.
Ja, in wenigen Monaten. Wie stemmt eine dörfliche Verwaltung sowas? Sie mussten ja eilig eine 8. Lehrerstelle irgendwie aus dem Boden stampfen. Das System stand doch da kurz vor dem totalen Kollaps.
Die Verwaltung stand tatsächlich direkt am Abgrund. Und in genau diesem Moment dieser maximalen Überforderung, im Februar 1948, entscheidet sich Plüderhausen dann politisch für einen kompletten Neuanfang. Sie wählen Willi Roos zum neuen Bürgermeister.
Und das ist der Punkt, an dem ich beim Lesen der Geschichtsblätter wirklich laut auflachen musste, weil es einfach so absurd klingt. Weißt du eigentlich, wie alt dieser Retter in der Not damals war?
Ja, das ist eine krasse Personalie.
Willi Roos war gerade einmal 25 Jahre alt.
Richtig. Ein extrem junger Mann für so eine gewaltige Aufgabe.
Ein 25-Jähriger. Erklär mir das bitte mal. Ein 25-Jähriger übernimmt ein Dorf, das kurz davor ist, in sozialen Unruhen wegen Wohnungsnot und Essensmangel zu explodieren. Das ist ja, als würde man heute einen frisch gebackenen Uni-Absolventen nehmen und ihn einfach zum Leiter von einem globalen Krisenstab machen.
Das beschreibt es ganz gut.
Wie um alles in der Welt hat dieser junge Bürgermeister es denn geschafft, dass dieses Pulverfass nicht einfach hochgegangen ist?
Also seine Strategie basierte auf einer sehr, sehr scharfen Analyse der Situation. Roos hat sofort verstanden, dass er die Leute nur befrieden konnte, wenn er ihnen eine langfristige Perspektive auf eigenen Wohnraum bot.
Also raus aus den Zwangsgemeinschaften.
Genau. Diese erzwungenen Wohngemeinschaften mussten dringend aufgelöst werden. Das Problem war nur, dass im Juni 1948 die Währungsreform kam. Die D-Mark wurde eingeführt und praktisch über Nacht war das ganze mühsam angesparte oder gerettete Geld der Menschen komplett wertlos.
Ach du meine Güte.
Ja, und es gab natürlich auch sofort eine Welle von Entlassungen.
Okay, Moment mal. Also, die Leute hassen sich, weil sie auf engstem Raum zusammenleben müssen. Der 25-jährige Bürgermeister will jetzt neue Häuser bauen. Aber durch diese Währungsreform hat plötzlich überhaupt niemand mehr Geld. Wie startet man denn einen Bauboom ohne Kapital?
Indem man einfach die Ressourcen nutzt, die man vor Ort hat. Und das waren Land und reine Muskelkraft. Roos hatte nämlich bereits im Mai 1948, also noch kurz vor der Währungsreform, einen neuen Ortsbauplan durch den Gemeinderat geboxt.
Clevere Aktion.
Ja, er stellte kommunales Bauland zur Verfügung. Und da die Vertriebenen nun kaum Geld hatten, zahlten sie eben mit Schweiß. Die Dokumente beschreiben da eine unfassbare Eigeninitiative.
Was haben die gemacht?
Man muss sich das so vorstellen, die Menschen stellten sich selbst knietief ins Wasser der Rems.
Also in den Fluss.
Genau, in den Fluss. Und förderten dort den Kies aus dem Flussbett, nur um Baumaterial für ihre Häuser zu gewinnen. Sie haben sich ihre neue Heimat buchstäblich mit den eigenen Händen aus dem Schlamm gezogen.
Das ist ein unfassbares Bild. Aus eigener Kraft den Sand aus dem Fluss kratzen, weil man kein Geld für Ziegelsteine hat. Aber ein Haus allein, das reicht ja noch nicht. Man muss ja auch irgendwie seine Familie ernähren.
Und genau da griff dann der zweite Mechanismus. Plüderhausen hatte das enorme Glück, über lokale Industrie zu verfügen. Betriebe wie zum Beispiel die Schüle Hohenlohe AG, die boten dringend benötigte Arbeitsplätze an.
Industrie und Eigenheim?
Ja, die Kombination aus diesen verfügbar gemachten Baugrundstücken und der industriellen Arbeit, das war dann der eigentliche Motor der Integration. Die Leute arbeiteten tagsüber in der Fabrik und bauten dann abends an ihren Häusern.
Und diese Dynamik, die hat anscheinend echt enorm gut funktioniert. In den Aufzeichnungen von Ziegler wird ja erwähnt, dass schon 1949 der Oberschlesier Josef Nickel die erste Apotheke im Ort eröffnete.
Ja, das war ein wichtiger Meilenstein.
Da kamen also nicht nur ungelernte Hilfskräfte an, sondern auch echt Fachleute, die dann sofort begannen, die Infrastruktur im Ort aktiv zu verbessern.
Absolut. Und die Sogwirkung dieser erfolgreichen Integration war dann sogar so stark, dass Plüderhausen ab 1950 aktiv weitere Menschen anwarb. Man holte da ganz gezielt Umsiedler aus Schleswig-Holstein in den Süden.
Warte mal, warum gerade aus Schleswig-Holstein? Das ist ja am anderen Ende von Deutschland.
Weil Schleswig-Holstein damals das landwirtschaftliche Armenhaus der jungen Bundesrepublik war. Es war extrem überlaufen mit Vertriebenen, bot aber so gut wie gar keine industriellen Jobs. Im süddeutschen Raum hingegen, da sprang die Wirtschaft richtig an und Plüderhausen brauchte dringend Arbeitskräfte.
Und wo haben Sie die dann untergebracht?
Man baute damals dann gezielt Mehrfamilienhäuser, um diese Leute aus dem Norden in den Ort zu holen.
Das ist ja ein kompletter Paradigmenwechsel. Also von wir graben jetzt den Sportplatz um, weil wir sonst alle verhungern und wir zwingen Gemeinderäte zum Rücktritt, weil der Platz nicht reicht,
hin zu, hey, wir bauen jetzt mehr Familienhäuser, um noch mehr Leute für unsere Industrie anzuwerben. Das ist ja echt ein lokales Wirtschaftswunder.
Und es war vor allem nachhaltig. Die Quellen im Gemeindearchiv belegen ja ganz klar, dass die überwältigende Mehrheit dieser Neuangekommenen dauerhaft im Ort blieb. Sie wurden sesshaft und prägten die Gemeindestrukturen massiv mit.
Hast du da Beispiele?
Ja. Wir finden da Namen wie Susanne Bernewitz. Die wurde sehr früh in die Gemeindeverwaltung integriert. Ihre Aufgabe war es, diese ganzen gewaltigen bürokratischen Herausforderungen dieser Zeit mitzustemmen. Oder auch Rudolf Dobrowolny.
Was hat er gemacht?
Der wurde politisch aktiv, er vertrat die Neubürger im Gemeinderat und wurde später sogar Schöffe. Das zeigt, sie waren keine Bittsteller mehr, sie waren echte Mitgestalter geworden.
Okay, fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Wir haben heute gesehen, wie sich Plöderhausen durch einen extrem schmerzhaften, teils auch wirklich chaotischen Prozess gewandelt hat. Natürlich darf man das jetzt alles nicht als so eine weich gezeichnete Hollywood-Geschichte verkaufen. Die Geschichtsblätter sind da ja zum Glück auch sehr ehrlich.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gab auch zahlreiche Rückschläge. Wirtschaftliche Initiativen scheiterten zum Beispiel auch. Ziegler erwähnt da die sogenannte Flüchtlingsgesellschaft MBH, die trotz eigentlich guter Auftragslage schlichtweg wegen Kapitalmangels wieder schließen musste.
Ja, das lief nicht alles glatt.
Überhaupt nicht. Es blieben auch noch lange Zeit tiefe Narben und Vorurteile bestehen. Integration ist eben kein Event, das mal eben so passiert. Es ist ein zermördender, jahrzehntelanger Prozess.
Aber unterm Strich steht da doch eine echt monumentale Leistung. Es ist die Geschichte von Menschen, die vor dem absoluten Nichts standen. In den Dokumenten wird da ja das Credo der Charta der Heimatvertriebenen von 1950 zitiert.
Ein sehr starker Text.
Ja, da formulierten diese Menschen ihren unbändigen Willen, nicht aufzugeben, sondern durch harte, unermüdliche Arbeit am Wiederaufbau Deutschlands mitzuwirken. Und in Plüderhausen haben sie exakt das getan.
Die Betrachtung von diesen zwei Ausgaben der Geschichtsblätter, die führt uns eigentlich zu einer noch viel größeren Erkenntnis. Wir sehen hier einen super detaillierten, empirisch belegten Mikrokosmos für ein echtes historisches Wunder.
Welches meinst du genau?
Die letztlich erfolgreiche Integration von Millionen entwurzelter Menschen in eine komplett zerstörte, materiell völlig am Boden liegende Nachkriegsgesellschaft. Dass so ein Unterfangen damals nicht in einem totalen Bürgerkrieg geendet ist, sondern in einem wirtschaftlichen Aufschwung, das ist aus heutiger Verwaltungssicht fast unvorstellbar.
Und genau das bringt mich jetzt zu einem Gedanken, den du, der du uns heute zugehört hast, vielleicht mal für dich selbst mitnehmen solltest. Wenn wir uns diese alten historischen Dokumente so anschauen, dann spürt man echt durch jede nüchterne Zahl und durch jeden Gemeinderatsbeschluss hindurch, wie sehr diese Menschen ihre alte Heimat damals vermisst haben müssen.
Das war ein riesiger Schmerz.
Ja, das Trauma des Verlustes, die Enteignung, all das saß extrem tief. Aber wenn du dir dann anschaust, wie tiefgreifend und unumkehrbar sie Plüderhausen danach geprägt haben, also von der allerersten Apotheke bis hin zu den eigenen Wohnhäusern, die sie da mit dem bloßen Kies aus dem Flussbett hochgezogen haben, da drängt sich doch eine sehr persönliche Frage auf.
Welche?
Ist Heimat wirklich nur dieser eine feste geografische Ort auf einer Landkarte, an dem wir rein zufällig geboren werden? Oder ist Heimat in Wahrheit etwas viel Aktiveres? Etwas, das wir mit unseren eigenen Händen, mit Schweiß, Zähigkeit und Zusammenhalt einfach neu errichten können, wenn uns das Schicksal dazu zwingt, noch einmal komplett bei Null anzufangen? Denk mal drüber nach.